Also ich möchte heute Morgen einen kleinen Input geben, eine Mini-Predigt, eine Kleinpredigt, aber ich möchte nicht mit der Tür ins Haus fallen. Meine Predigt hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass jemand, nämlich Jesus, buchstäblich mit der Tür ins Haus fällt bei jemand. So, es wird spannend werden. Ich möchte heute über einen Text aus Lukas 19 sprechen, das ist im Neuen Testament, bei dem Jesus an eine Tür klopft und sich selber als Gast einlädt. Es ist ja bei uns Schwaben, ja, glaube ich, nicht so gang und gäbe, dass man das macht. Weil dann hast du schnell das Problem, dass du falsch in die Schublade kommst. Der Hintergrund der Predigt ist bei mir ein Titel, Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich denke, ich habe das alles noch vom Jahresanfang in Erinnerung. Das ist ja die Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Darüber ist auch schon gepredigt worden. Ich erinnere nur ganz kurz. Gott sieht eine Leibeigene, eine Frau, die von ihrer Herrin misshandelt wurde. Sie hieß Hagar und sie floh daraufhin in die Wüste und hat sich dadurch, durch ihre Flucht, in eine lebensbedrohliche Situation gebracht. Ich denke, wir können heute also total mitfühlen, weil es ist irre warm draußen. Der Hals ist vielleicht trocken, nur haben wir einen Vorteil, wir haben hier überall Sprudel stehen. In der Wüste ist das bekanntermaßen nicht so. Aber die Frau in ihrer lebensbedrohlichen Situation erlebt in der Wüste, in ihrer Herausforderung, Gott ist da, Gott sieht mich. Und dieses Gott sieht mich, wenn ich es heute Morgen schaffe, in den wenigen Minuten euch, Ihnen das mitzugeben, dass Gott uns sieht, dann habe ich viel gewonnen heute Morgen. Seit Anfang der Bibel erfahren wir einen Gott, der den Menschen nachgeht. Aber nicht in dem Sinne nachgeht, dass er sie beobachtet wie ein Staatsanwalt, was haben wir alles verbockt, sondern nachgeht, weil er uns lieb hat, weil er uns wieder neu gewinnen möchte. Nicht nur die Sklavin Hagar hat es so erfahren in ihrer misslichen Lage, sondern auch ein Aufsteiger, also gerade das Gegenteil von ihr. Sie war ja eine Sklavin, eine Leibeigene, die nichts hatte. Aber jemand anders, so wie wir Schwaben, die wir ja ein ordentliches Bankkonto schon angespart haben und keine arme Kerle sind oder Frauen, uns gilt es auch, dass Gott uns nachgeht, dass Gott uns sieht. Und ich möchte deswegen aus Lukas 19 sprechen, da handelt es von einem Mann, der war ein Aufsteiger, also der hat es zu was gebracht. Ein Streber, der hat ganz genau seine Prioritäten gesetzt im Leben. Und es war ein Ehrgeizling, ein Karrieremacher, ein Opportunist. Opportunist, aus jeder Situation das Beste rausziehen für sich. So einer war das. Aber auch ihm gilt die Frage, die Gott von Anfang an im 1. Mose der Bibel stellt. Adam, wo bist du? Adam als Synonym für Mensch. Gott geht uns nach, fragt, wo wir sind, möchte uns begegnen. Und in einer Geschichte des Neuen Testaments trifft Jesus einen frisch gebackenen Aufsteiger. Aber hören wir kurz. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho, eine Stadt in Palästina heute. Dort lebte ein steinreicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer oder man könnte auch sagen Steuereintreiber. Sein Problem war, er war total unbeliebt. Er war total unbeliebt. Er war ein erfolgreicher Abzocker und ein erfolgreicher Neureicher. Also Neureiche auch im Schwabenland bei uns im Vilstal, die beargwöhnt man immer ein bisschen. Ja, wie ist jetzt der zu seinem vielen Kapital gekommen, zu seinem dicken Mercedes oder was auch immer vor der Tür steht. Der Mann hieß Zachäus, lebte in der Stadt Jericho. Ich nehme euch ganz kurz mal geografisch da in die Stadt Jericho mit hinunter. Die Stadt ist uralt, viel älter als Göppingen. 11.000 Jahre alt. Also Wahnsinn. 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist wirklich die Stadt in der Welt, die am tiefstgelegensten ist. In der Stadt selber, da gibt's lauter Werte, oder auch die Werte, die ich aufgezählt habe, das sind eigentlich alles Werte fürs Guinness Buch der Rekorde. Und in der Stadt selber ist es unerträglich heiß im Sommer. 40 Grad sind Normalität, da sind wir heute noch zum Glück ein paar Grad davon entfernt. Und wer dort aussteigt, aus dem Auto, uns, mir, meiner Frau, ist es passiert, und ins Freie tritt, aus dem Auto, das klimatisiert ist, und du machst die Türe auf, trittst raus auf die Straße, wuff, da kriegst du sofort diese Bollenhitze vor die Tür. Trotz Hitze war aber Jericho eine irre schöne und reiche Stadt. Eine Oase, das ist eine gigantische Wasserquelle, die diese Stadt dann mit Wasser versorgt, hat sie fruchtbar gemacht. In der Stadt Jericho wachsen Palmen, Rosen, Datteln, teure Pflanzen, die dann anschließend auch zu Parfüm weiterverarbeitet wurden und noch werden. Jericho lag zudem noch, was nicht unwichtig ist, an einer Handelsstraße. Sie waren an einer Schnittstelle, und zwar die Handelsstraße hoch nach Jerusalem, rüber nach Jordanien. Könnt ihr mitgehen geografisch? Und von Norden nach Süden, also von Norden da Syrien, Libanon, runter ans Rote Meer. Also da war ziemlich viel Eselsverkehr gewesen, oder Kamelverkehr, würde man heute sagen. Und da hat sich Zachäus platziert. Und das war auch das Erfolgsgeheimnis von Zachäus als Aufsteiger. Er war bereit, seinen Karriereweg zu gehen, mit allem, was es kostet, ohne Rücksicht auch auf seine eigene Herkunft, dass er Jude war. Er hat beschlossen, ein Aufsteiger zu werden, hat eine kleine Zollfirma gegründet und auch Mitarbeiter eingestellt. Möglich war das damals geworden, weil Jericho, wie das ganze Israel, war von Römern besetzt. Besatzungssituation. Und die Römer belegten dann den Export von Gütern, also alles, was an Waren, was da in Jericho erzeugt wurde, mit Zoll. Und der musste natürlich kassiert werden. Zoll und hohe Steuern. Und hierfür vergaben die Römer eine Lizenz. Also an Menschen, die bereit waren, Oberzöllner zu sein, Zollbeamter zu sein, gibt es ja heute noch bei uns. Und die hatten dann Oberzöllner, Unterzöllner. Und so war das schön strukturiert. Und jeder, der dann durchreiste durch Jericho, musste nun an der Zollstation von Zachäus, der sie als Lizenz erworben hatte, vorbei. Und natürlich, stopp, mal reingucken, was du dabei hast. Und je nachdem, was der Eselskarren beladen hatte, musste dann eben Zoll entrichtet werden. Und durch seinen Job war Zachäus so ein steinreicher Mann geworden. Und er gehörte nun zur High Society Jerichos. Doch das Problem war, Zachäus war auch Jude. Warum ist da ein Problem? Ich nehme euch mit. Genau hier lag nämlich das Problem. Wer als Jude Zöllner wurde, der war im Volk A. verhasst und B. ausgegrenzt. Du gehörst nimmer zu uns. Erlebt man heute ja manchmal auch noch. Es gab handfeste Gründe dafür. Zum einen, er war Kollaborateur. Das heißt, er arbeitete mit der Besatzungsmacht zusammen. Es hat heute noch so sein Geschmäckle. Das zweite, der Zöllner nerven grundsätzlich. Zöllner nerven, die halten uns ständig auf, wollen unser Geld haben, bremsen unseren Vorwärtsdrang ein, rauben unsere Zeit. Und wer schon mal in Urlaub gefahren ist, das reicht schon, wenn du nach Frankreich fährst, ständig Autobahnstationen, wo du deinen Obolus entrichten musst. Mich nervt das immer kolossal. Weil wenn ich in Urlaub will, dann muss es rasch gehen und nicht auch noch ewig am Stau vom Häusle stehen. Das dritte, Zöllner waren, wie ich schon gesagt habe, Abzocker und korrupt. Korruption war für sie Teil ihres Jobs sozusagen. Das römische Steuersystem verpachtete ja ganze Gebiete an Oberzöllner. Und Rom verlangte eigentlich nur einen Festbetrag. Ja, also Zachäus hatte pro Monat einen Festbetrag nach Rom zu überweisen. Aber alles darüber hinaus, dieses Gap, konnte er in die eigene Tasche schieben, selber bestimmen. Also Zoll war eigentlich fällig, was weiß ich, 10 Euro und dann hauen wir nochmal 15 Euro drauf. Das Geld wanderte dann in die Taschen von Zachäus und seinen Mitarbeitern. Das vierte, die Juden, die kannten gar keinen Zoll. Das war für sie unbekannt. Im jüdischen Land gab es keinen Zoll. Weil das Land war Gottes Land. Und wenn es Gottes Land ist, kann ich keinen Zoll dafür verlangen. Das war grundsätzlich mal die vorgegebene Linie. Abgaben gab es eigentlich nur als Zehnten für religiöse, kultische Zwecke für den Tempel oder für die Mitarbeiter, Leviten und so weiter. Das fünfte, das verstehen wir vielleicht am wenigsten von den aufgeführten Punkten, der Kontakt Zachäus mit Römern macht ihn kultisch unrein. Wir heute Morgen können ohne Probleme diesen Gottesdienst besuchen. Keiner von uns musste heute Morgen Pass zeigen, oder? Jeder war herzlich willkommen und eingeladen. Fühlen Sie sich wohl heute Morgen. Aber damals war es so gewesen, wenn ein Jude Kontakt mit Heiden hatte, also zum Beispiel Filsteller mit Remsteller, wenn die Kontakt hatten mit Heiden, waren sie kultisch unrein geworden. Die Folge war, dass sie mit einem Synagogenbann belegt wurden. Die durften dann nicht mehr in den Tempel gehen, weil sie sich unrein gemacht haben. So, das war die Situation von Zachäus. Zachäus war inzwischen ein steinreicher Mann geworden. Aber in seinem Innersten war er arm. Zachäus war also ein steinreicher Mann geworden an seinem Bankkonto, in seinem Geldbeutel, aber innerlich hat sich bei ihm eine Leere, also nicht mit H, sondern eine echte Leere aufgebaut, eine Leere, die er mit keinem Geld der Welt stillen konnte. Sein Reichtum, den er sich erworben hatte, bezahlte er mit Ausgrenzung, mit Einsamkeit, mit seiner Sehnsucht nach Gott. Er konnte ja Gott nicht mehr begegnen, er durfte ja nicht mehr in den Tempel gehen, versteht ihr? So hockte er immer zu Hause, konnte sein Geld zählen, aber den Gottesdienst konnte er nicht besuchen, den Segen konnte er nicht empfangen. Und so wurde er trotz Geld, trotz dickes Bankkonto nicht glücklich. Und deshalb will Zachäus, als er hörte, Jesus kommt in die Stadt, wollte er unbedingt diesen Jesus kennenlernen. Er wollte nicht einfach nur ein Autogramm, wie man heute von einem Star vielleicht einfordert, einen Fußballstar, hey, unterschreib mal, und dann, oder auf der Haut, dann wasche ich mich 2 Wochen nicht mehr. Nein, er wollte kein Autogramm, sondern der Wunsch, Jesus kennenzulernen, war für Zachäus existenziell. Dieser Wunsch war so tief in ihm drin, dass die Sehnsucht so ausgeprägt wurde, Jesus kennenzulernen. Er wollte Jesus kennenlernen, von dem er hoffte, dass er die Sehnsucht, diese Leere in seinem Leben stillen konnte. Gott war für ihn bislang kein Thema gewesen, sonst wäre er nicht Zöllner geworden. Sondern Geld, Erfolg, das war das, was er erreichen wollte. Sein Drang, Gott in Jesus kennenzulernen, wuchs von Tag zu Tag mehr. Und jetzt ist gerade was passiert. Gerade erst hat er gehört, dass vor den Toren der Stadt ein Blinder geheilt wurde. Durch diesen Jesus. Und die Menschen, Mann und Menge, waren begeistert. Das ist ein Blinder, wo jeder gesehen hat, der ist blind, der musste geführt werden. Dieser Mann ist heil geworden, konnte wieder sehen. Das war ein Wunder. Wäre auch heute noch so. Und dadurch wuchs sein Drang, Gott in Jesus noch kennenzulernen, noch viel mehr. Wenn das ein Wundermann ist, dann kann er vielleicht auch meine Leere füllen in meinem Leben. Doch dieser Zachäus, für ihn gab es kein Durchkommen. Sein Problem war zweifach. Er hieß nicht nur halbgewachsen wie ich, sondern er war auch nicht gerade groß. Er war klein, steht in der Bibel drin. Ist mir zum Glück ein Stück weit erspart geblieben. Hier in Göppingen bin ich in die Berufsschule gegangen. Ganz am Anfang habe ich meinen Handwerksberuf gelernt, bin ich hier zur Schule gegangen. Und als dann die einzelnen Schüler, die kamen ja dann von weit her, vom Remstal, Wieslaftal, von überall her, alles kam nach Göppingen. Man musste sich dann namentlich vorstellen. Und ich musste dann sagen, halbgewachs Martin, und dann sagte der Lehrer zu mir, steh mal auf. Und da stand ich da, meiner ganzen Größe, und dann hat er zu mir gesagt, reicht, kannst wieder sitzen. Ich denke mal, bei Zachäus war dem nicht so. Er war wirklich sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Er wollte Jesus sehen, der durchzog, der vorbeikam, aber aufgrund seiner Körpergröße hat er echte Mühe damit. Er konnte nicht über die Schultern und die Köpfe der Leute schauen. Niemand wollte den verhassten Herr Oberzöllner vorlassen. Frauen und Kinder nach vorne, Zöllner und Sünder nach hinten, aber ganz weit nach hinten. Solche Leute wollen wir nicht vorne haben, sondern die sollen sich jetzt mal demütigen und hinten anstellen. Doch wo Sehnsucht ist, wird man bekanntlich kreativ, wo ein Wille ist, auch ein Weg. Also berechnete er den wahrscheinlichen Weg, den Jesus durch die Stadt gehen würde. Dabei sieht er einen Baum, einen Maulbeerbaum, also nicht solche große Oschis wie hier. Maulbeerbäume wachsen auch auf der Schwäbischen Alb, habe ich entdeckt. Ist nicht so groß. Und er hat sich diesen Maulbeerbaum auserkoren, weil er da gut hochklettern konnte. Und er hat aus der Not eine Tugend gemacht und ist tatsächlich diesen Maulbeerbaum hochgeklettert, um von oben herunter nun endlich Jesus, der vorbeikam, zu sehen. Dass er sich dabei lächerlich gemacht hat, das war ihm zweitrangig. Jeder von uns würde sich lächerlich machen, wenn er einen Baum hochsteigt, um irgendeinen durchkommenden Bürgermeister zu sehen oder so. Na, würden die Leute denken, na, der hat's aber nötig, wenn er auf den Baum aufsteigen muss. Es war Zachäus egal. Was aber passiert nun, dass er vom Aufsteiger zum Umsteiger wurde? Also er war wirklich ein Aufsteiger, nicht nur in seiner Karriere, sondern er war ein Aufsteiger auf dem Maulbeerbaum. Zuerst versuchte die Menschenmenge, ihn wohl abzuhalten. Die haben wohl alles versucht, damit er sich nicht so vordrängen konnte. Aber Zachäus saß ignorant auf seinem Maulbeerbaum, bis Jesus vorbeikam und hatte sich da einen runtergegrinst, so, Edge, ich sehe ihn trotzdem, auch wenn er mich daran hindert. Und Jesus bemerkte Zachäus dann auch, weil er war nicht zu übersehen, er war ja auf dem Baum, wie er so halb hängend, halb klammernd an dem Baum wahrscheinlich irgendwie noch hing, um zu Jesus runterzuschauen. Und dann passiert das Verrückte. Jesus sieht ihn, bleibt stehen und spricht ihn mit Namen an. Er kannte ihn. Nicht, weil er ihn schon mal gesehen hatte, sondern er wusste, dieser Mann hat Sehnsucht nach mir, nach Begegnung mit mir. Nun passiert etwas Komisches. Wir haben ja diese Geschichte, diese Karrieregeschichte von Zachäus gehört. Wenn ihm nun Jesus, der Sohn Gottes, begegnet, die Gerechtigkeit in Person, würden wir ja erwarten, dem tut er jetzt erstmal die Leviten lesen, oder? Also wie du zu deinem Geld kommen bist, ist das nicht in Ordnung. Aber dem Ganzen war nicht so. Er hat ihm nicht die Leviten gelesen. Wisst ihr, Leviten, das waren die Leute in Israel, die übers Gesetz ganz genau Bescheid wussten. Ja, es waren wie so Staatsanwälte, die wussten übers Gesetz ganz genau Bescheid. Aber Jesus hat ihm bei der Begegnung mit ihm nicht die Leviten gelesen, nicht gesagt, was er alles falsch gemacht hat, sondern er redet ihn liebevoll an. Und nun passiert etwas, da muss ich euch dringend mitnehmen, dass wir das gemeinsam verstehen. Er redet ihn mit Namen an. Also heute, ob der Meier Schmidt oder Müller heißt, gibt es tausend andere, die auch so heißen. Aber er redet ihn an mit dem Namen Zachäus. Und Zachäus, Namen haben in der Bibel immer eine Bedeutung. Und als Jesus ihn mit Namen anspricht, da halten die Zuschauer, die das mitbekommen haben, den Atem an. Was ist passiert? In dieser Geschichte von Zachäus steckt eine heftige Ironie. Zachäus bedeutet nämlich gerecht, makellos und unschuldig. Habt ihr es verstanden? Zachäus, Oberzöllner, die Leute übers Ohr gehauen, mächtig Kapital angesammelt und Jesus spricht ihn, hey, gerecht, makellos und unschuldig an. Das ist der größte Abzocker der Stadt, trug den Namen eines Unschuldlammes. Und die Leute fragen sich zu Recht, hä? Der gerechte Zachäus? Es geht überhaupt nicht. Der Ausbeuter mit dem fetten Eselskarren, der die teuersten Sneakers in der Stadt trägt, der einen Swimmingpool im Garten hat, der Abzocker, der alle geringschätzig nur als Beute sieht, der in seiner Raffgier jeden Menschen nur auf den Geldbeutel schaut und guckt, dass er ihn etwas erleichtert, das soll ein Gerechter sein, ist der blöde Prophet, oder sieht Jesus mehr als nur das, was der bislang ergaunert hat. Und tatsächlich, Jesus sieht hinter aller Abgezocktheit von Zachäus, aller Schlauheit, ja, gehört schon ein Stück Schlauheit dazu, sieht er das Suchen, die Sehnsucht von Zachäus. Und was ganz wichtig ist, er erkennt die Würde von Zachäus. Wir würden über ihn wahrscheinlich ein knallhartes Urteil sprechen. Nehmt doch mal eine Zeitung, da müsst ihr keine Bildzeitung nehmen. Ihr könnt Göppinger Zeitung oder wie auch immer die heißt, nehmen. Also die Medien sind schon knallhart, wenn es darum geht, jemand abzuurteilen, wenn er sich versündigt hat. Die waren damals mit Sicherheit nicht besser. Aber Jesus sieht nicht das, was er sich zu Schulden kommen lassen hat, sondern er sieht die Würde und das Suchen und die Sehnsucht von Zachäus. Jesus ist der Menschenwert nicht in Zentimeter misst, nicht abmisst, wie groß ist denn der Kerle? Er ist keine große Erscheinung. Er guckt auch nicht auf die Hautfarbe. Er guckt auch nicht auf die Herkunft und schon gar nicht nach dem Bankkonto. Sondern Jesus spricht ihn konkret an und sagt zu ihm, Zachäus, steig schnell von deinem Baum herunter, denn heute muss ich unbedingt Gast in deinem Haus sein. Wie ich sagte, er fällt bei ihm wirklich mit der Tür ins Haus. Und dieser Zachäus durfte nun plötzlich Gastgeber für Jesus sein. Gastfreundschaft ist das Höchste im Orient. Bei uns Schwaben ist es eher nicht so hoch gepolt, ich weiß von der Priorität her. Weil jeder Gast, der ins Haus kommt, muss immer aufpassen, ob er nicht mehr hinausbringt, mehr reinbracht. Ja, das ist jetzt ein bisschen Unterstellung, aber damals, wenn jemand Gast war, das war das Größte, das war ein Fest, da wurde wirklich alles aufgetischt. Da wurde auch das letzte Schaf geschlachtet, das Schlamm geschlachtet, um den Gast zu bewirten. Und gerade deswegen, weil die Gastfreundschaft so hoch priorisiert ist in dem Land damals, sind die Zuschauer aggressiv geworden. Alle, heißt es, alle, die das sahen, regten sich auf und sagten, das ist doch unerhört. Bei einem Menschen, der bewusst gegen Gottes Willen verstößt, ist er als Gast im Haus eingekehrt. Es geht doch gar nicht. Der fromme Jesus ist zu Gast bei jemandem, der so viel Mist in seinem Leben gebaut hat. So ein Abgeschlagener, da hätte man sagen auf Schwäbisch. Den besucht er. Mich begeistert an Jesus nun zwei Dinge. Erstens, Jesus kommt nicht zu den Leuten, die sich selber besser vorkommen. Also, sehr verehrter Synagogenvorsteher, darf ich heute bei Ihnen zu Gast sein? So hätten wir erwartet, dass Jesus reagiert. Dass er sich die Prioritätenliste so anordnet. Der, wo Einfluss hat in Jericho, den besuche ich. Weil Netzwerken ist ja eine wichtige Sache. Heute noch. Nein, er kommt nicht zum Synagogenvorsteher, sondern er kommt zu Zachäus. Jesus geht zu Zachäus in der Gewissheit, dass dieser Mensch sich verändern wird. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung, die Jesus trägt. Und das Dritte, Jesus sieht die Sehnsucht, die bei Zachäus tief in seinem Leben verankert ist. Er sieht diesen Wunsch von Zachäus nach Begegnung, nach dem Kennenlernen von Gott und Kennenlernen von Jesus. Und ein Wunder, in dieser liebenvollen Gegenwart, die Jesus darstellt, verändert sich dieser Mensch plötzlich. Jesus kommt zu Gast, kommt zu Besuch zu Zachäus und aus dem Zachäus wird jemand anderes. Es passiert etwas Grundlegendes in seinem Leben. Aus dem Oberzöllner wird ein Wohltäter. Das sind Dinge wie Pech und Schwefel und Weiß und Schwarz. Aus dem Oberzöllner wird ein Wohltäter, aus einem Aufsteiger wird ein Umsteiger. Das ist sichtbare Buße und Umkehr. Zachäus stellt sich hin und sagt zu Jesus, Herr, sagt er, pass auf, ich gebe die Hälfte von dem, was ich besitze, den Notleidenden. Und weiter, und wenn ich irgendjemand zu viel abgenommen habe, werde ich es ihm vierfach wiedererstatten. Zachäus, durch dieses Vierfach, das ist so ein Wörtle, das überliest man schnell, aber durch dieses Vierfach übertrifft Zachäus die Gerechtigkeit, die Gott im Alten Testament fordert, um das Doppelte. Weil gefordert war eigentlich nur, wenn du jemand betrogen hast, dann musst du ihm das Doppelte wieder zurückgeben. Er hat gesagt, nein, ich gebe nicht das Doppelte zurück, sondern das Doppelte vom Doppelte, das Vierfache gebe ich zurück. Und aus seiner Liebe heraus tut es Zachäus. Nicht, weil Jesus das gefordert hat, weil Jesus zu ihm gesagt hätte, du hör einmal, ehe wir da gemeinsam den Löffel in die Suppe tauchen, da müssen wir erstmal etwas klären. Nein, von sich aus, durch die Begegnung, die durch Jesus zustande kam. Jesus sagte zu dem Zachäus, nun passiert etwas ganz Besonderes noch, im Beisein der Umstehenden. Die haben natürlich alle die Hälse gereckt. Was passiert jetzt bei Zachäus zu Hause? Die Häuser waren so weit offen durch Höfe. Der hat ja Geld gehabt, habe ich gesagt. Der hat eine Villa gehabt. Und dadurch war der Hof auch dann einsehbar. Und so sagt Jesus zu den Umstehenden, heute ist Gottes Heil zu deiner Familie gekommen, sagt er zu Zachäus. Gottes Heil ist zu deiner Familie gekommen. Ja, wirklich, auch dieser Mann, und damit zeigt er wirklich wieder ganz deutlich auf Zachäus, auch dieser Mann gehört ja zu den Nachkommen von Abraham. Heißt, er gehört zum Volk. Das Volk war sofort dabei, Zachäus auszuschließen. Du gehörst nicht zu uns. Du gehörst nicht mehr zu unserer Gesellschaft. Jesus hat diesen Zöllner als Familienmitglied Israels gesehen, der Teil hat am Heil. Nun ist er nicht mehr der Ausgegrenzte, sondern gehört zum Volk Gottes, zu Gottes geliebte Kinder. Jesus hat immer schon einen völlig anderen Blick auf Menschen gehabt. Das wird sich auch die frommen Anwesenden bewusst. Hat immer schon einen völlig anderen Blick auf Menschen gehabt. Auf das ungläubige Staunen der Menschen antwortet Jesus, so können wir es nachlesen in Lukas 19, in eigenen Worten, regt euch nicht auf. Genau dafür ist der Menschensohn, also Jesus, in die Welt gekommen. Er sucht und er rettet Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Würde ja heute bedeuten, wir haben ja leider negativ Trend, dass immer mehr Menschen aus der Kirche austreten. Immer mehr Menschen wollen von Gott, Glaube, Kirche und so weiter nichts mehr zu tun haben. Aber die Aussage Jesus, er sucht und rettet Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen. Das spricht ja ganz genau die Menschen an, die sich eigentlich rein innerlich schon mal von Glaube, Gott und so weiter völlig entfernt haben. So fühlt Gott. Wir sind nicht Kirchensteuerbezahler bei Gott, sondern geliebte Menschen, denen Gott nachgeht, die Gott sucht und ihn Jesus begegnen möchte. So fühlt Gott. Gott hat auch den Außenseiter, den Sünder, nicht nur Leute wie Zachäus, sondern auch uns lieb. Was lernen wir aus dieser Geschichte nun? Komme ich zum Ende. Gott ist seit Anfang der Menschheitsgeschichte, so lesen wir das in 1. Mose, gleich im 1. Kapitel, schon auf der Suche nach uns Menschen. In dieser Geschichte, die wir gehört haben, handelt Jesus zum ersten Mal so, dass es Kritik am frommen Volk ist. Jesus sagt, ihr habt Zachäus schon längst aufgegeben, ich nicht. Wo ist jemand, der, wenn er fällt, der nicht gerne wieder aufstünde? Wo ist jemand, wenn er irre geht, der nicht gern wieder zurechtkäme? Das sind zwei Bibelverse, die schon aus dem Alten Testament stammen. Also, erste, Jesus handelt als Kritik gegen die Frommen. Zweitens, die Begegnung mit Jesus verändert Menschen, sichtbar an Zachäus. Zachäus wurde vom Aufsteiger zum Umsteiger. So eine Veränderung nennt die Bibel übrigens Buße, Umkehr. In der Parfümstadt Jericho hat es nun gerochen, geduftet, grandios geduftet, viel stärker als diese Rosen, die dann komprimiert wurden und zu Ölen verarbeitet wurden. Der Duft nämlich der Liebe, die Jesus zu Zachäus hat und der Duft der Liebe, die Zachäus zu Jesus empfunden hat. Und das Dritte, das Großartigste ist, Jesus sieht Menschen, die auf Bäume sitzen und suchend sind. Das bedeutet auch für uns heute Morgen, Jesus sieht sie, sieht dich, der du auf dem Weg bist und suchend bist und sagst, ich will doch einmal wissen, was dran ist. Ich will doch mal wissen, was dran ist. Jesus sieht dich. Jesus besucht auch Menschen, die ohne Gott ausgegrenzt und schuldig geworden sind. Unabhängig, wie viel auf deinem Negativkonto schon aufgelaufen ist. Er sieht Menschen, die sich auf die Suche machen nach ihm. Jesus will, so heißt es in dem Text, retten und selig machen oder retten und glücklich machen und ihnen ihre Würde zurückgeben. Der größte Clou an der Geschichte ist, er spricht auch sie heute Morgen konkret an, möchte sie besuchen. Und Gott sei Dank, niemand muss, da bin ich froh drüber, niemand muss heute Morgen wie Zachäus auf Bäume klettern, die sind auch viel zu hoch hier. Sondern Jesus sieht unsere Herzenshaltung an, unsere Einstellung. Sicher, es ist okay, wenn du diesen Jesus zunächst mal nur beobachtest. Wenn sie heute Morgen zum Beispiel hier zu Besuch sind und sagt, das muss ich mir zuerst einmal anschauen. Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. So war es bei Jesus auch. Er war auf dem Baum geklettert, der Zachäus, hat sich die ganze Situation, die ganze Szenerie zunächst mal von oben mit Abstand angeschaut. Tun sie das. Ist völlig in Ordnung. Aber, und nun kommt's aber, wenn Jesus bei ihnen ganz persönlich heute Morgen anklopft, sozusagen hier, dann dürfen sie, wie Zachäus auch, ihre Tür öffnen, ihre Bereitschaft öffnen, diesen Jesus kennenzulernen, ihn als Freund aufzunehmen. Wir werden nachher ein Lied hören, das von Jesus als Freund handelt. Und die Frage zum Schluss, könnte es sein, dass Jesus gerade bei Ihnen, bei dir stehen bleibt und dich oder sie anspricht, hey du, ich muss unbedingt bei dir heute zu Gast sein. Das fordert ja unsere Reaktion heraus. Wir können ja so und so entscheiden. Man kann sagen, ne, muss ich mir noch etwas genauer anschauen. Völlig in Ordnung. Da brauche ich noch Zeit. Religion, Glaube, das ist schon eine Geschichte, die ich schon umfassend. Völlig in Ordnung. Aber es kann auch sein, dass Sie heute Morgen hier sind und sagen, das spricht mich an. Ich möchte mich inspirieren lassen von dieser Geschichte von Zachäus. Dieser Jesus, der ist echt erstaunlich. Und ich glaube, dass er auch in mein Leben eintreten möchte, vieles verändern möchte und mir Glück und Freude schenken möchte, dann sind Sie heute Morgen herzlich eingeladen. Und ich möchte zum Schluss ein altbekanntes Gebet sprechen, des Vater Unser, in dem es auch heißt, und vergib uns unsere Schuld. Auch das ist darin beinhaltet. Und ich möchte kurz bitten, sind Sie so frei, da stehen wir kurz auf und dann beten wir gemeinsam dieses Vater Unser und dann wollen wir ein Programm fortfahren. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich lade herzlich ein, wenn Sie das Ganze getroffen hat. Ich bin gerne bereit, auch zum Gespräch und zum Gebet. Wir haben ein ganzes Team, das ist die Birgit, die uns den Tag heute vorgestellt hat, auch als Ansprechperson. Und dann der Mann im grünen Shirt hier, Gemeindeleitung, auch ihn könnt ihr gerne ansprechen. Vielen Dank fürs Zuhören.